Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at. Schönen Nachmittag bei einer Sendung der Philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Uwe Tellkamp, ein erfolgreicher deutscher Romanautor, hat nach einem Zeitungsbericht unlängst behauptet, dass alle die, die sich für so etwas wie den Heimatbegriff engagieren, verleumdet werden in der herrschenden Mainstream-Presse. Gegen diese Behauptung habe ich an der Universität Wien ein Seminar angekündigt zum Heimatbegriff und wie es in der gegenwärtigen Situation mit Online-Learning und keiner Präsenzlehrveranstaltung geboten ist, dazu eine Einleitung gesprochen und zur Verfügung gestellt. Die Sendung heute präsentiert Ihnen diese Einleitung auch als eine Illustration dafür, wie das Leben an den Universitäten weitergeht. Die Musik, die Sie hören, ist von Burial und die Nummer betitelt sich Homeless. Am Ende, das sei auch verraten, kommt noch ein wenig Blasmusik.
Ich habe schon angesprochen, dass wenn man direkt auf Heimat geht, sofort verschiedene Alarmsignale ausgelöst werden. Das ist etwas, was ich umgehen möchte mit dem, was ich Ihnen da jetzt vorstelle. Und meine Umgehungsstrategie beginnt damit und sieht zunächst mal so aus, dass ich nicht von Heimat ausgehe, sondern davon, dass wir alle in einer Welt leben. In einer Welt leben auf eine Art und Weise, wie das eingespielt und habitualisiert ist, mit bestimmten Erwartungen, mit bestimmten Routinen, mit historischen sozialen Bezügen. Da sind wir sozusagen drin in dieser Welt. Für philosophisch ein bisschen Vertraute gibt es da auch einen Fachausdruck von Husserl, die Lebenswelt. Das ist nicht die wissenschaftliche Welt, sondern das ist die Welt, in der wir uns aufhalten, in der uns die Selbstverständlichkeiten helfen. Wir müssen nicht überall fragen, was wir jetzt tun sollen oder so. Wir wissen in etwa, wie man nach Hause kommt und wir wissen, dass man was im Kühlschrank braucht zum Essen. Dieser Bereich ist die Grundlage von dem, was ich sagen will. Und was zu diesem Bereich jetzt dazukommt, erster Schritt in dem, wie ich mich dem Heimatbegriff nähere, ist, was in der Redewendung so betrachtet wird, so formuliert wird, es erschließt sich eine neue Welt. Man hat etwas neu im Blick. Wenn Sie noch weitere Redewendungen in diese Richtung wollen, mir ist plötzlich ein Licht aufgegangen. Oder jetzt verstehe ich das plötzlich. Das sind ja ganz andere Ansichten, das sind ganz andere Aussichten. Das sind Sachen, die wir relativ leicht und hin und wieder sagen und die darauf hinweisen, dass dieser habitualisierten Welt nicht das einzige Vorrangsprimat zukommt, sondern dass es in dieser Welt solche neue Perspektiven gibt, die wir zunächst einmal einfach als, das sehe ich jetzt ganz neu, formulieren, um es ganz spektakulär zu sagen, diese Nachricht hat wie eine Bombe eingeschlagen. Das ist quasi die martialische Version davon. Hat wie eine Bombe eingeschlagen, heißt, die ganze Welt ist zum Teil zerstört, schaut jetzt anders aus. Ich muss mich völlig neu orientieren. Das weniger mit der Bombe einschlagen, sondern in einem sozial-historischen Kontext, könnte man sagen, sind solche Sachen wie Telekommunikation, Fernsehen, aber auch Internet relativ charakteristisch dafür, dass man eine solche neue Welt zusätzlich und drüber und wie immer man das beschreiben will, zu der Lebenswelt einführt. Und jetzt gibt es drei Charakteristika, die man da nennen kann für diesen Knick, für das, was da passiert, wenn eine neue Welt eingeführt wird oder auftaucht. Interessanterweise sagt man ja oft, da taucht eine neue Welt auf, da eröffnet sich eine neue Welt. Das sind Dinge, die schon darauf hinweisen, dass da eine Bewegung drin ist, die nicht nur aus der eigenen Alltagserfahrung kommt, sondern es eröffnet sich mir eine neue Welt, heißt, da kommt was her und gibt mir etwas zu denken, etwas zu überlegen. Der erste Schritt, der da deutlich wird, ist sozusagen Erstaunen. Man staunt. Habe ich noch nicht gesehen. Wirft einen ein bisschen raus aus dem Vertrauten, das Erstaunen. Was ist da alles möglich? Kaum habe ich den Computer, also ich habe den Computer eingestellt und mein großes Erstaunen besteht zum Beispiel darin, vor langer Zeit, das war 1994 oder sowas, dass ich den Computer einstellen kann und ich kann mich über das Internet verbinden mit den USA. Hat es noch nie gegeben. Komplett verwunderlich. Und was hängt jetzt dran? Das ist zum Erstaunen das Erschließen. Ich beginne an dieser Stelle zu recherchieren. Was kann ich tun? Wohin führt mich das? Was ist diese neue Welt von der Idee her? Und dann, das Dritte, ist der Faktor der Erinnerung. Ich muss nämlich achten darauf, dass ich mich in dieser neuen Welt nicht komplett verliere. Ich muss mich daran erinnern, wer ich bin und als wer ich da eigentlich hingekommen bin. Weil wenn ich nicht wüsste, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe, wenn ich nicht wüsste, dass ich bis zum Jahre 1994 nicht an einer Tastatur sitzen konnte und mit den USA verbunden werden konnte, das war einfach nicht möglich. Wenn ich das nicht wüsste, dann könnte ich nicht wissen, was jetzt mit mir passiert, nämlich etwas ganz was Neues. Sondern ich würde mir vorstellen, ich könnte mir zum Beispiel denken, hier ist jetzt die Science Fiction eingebrochen. Ja? Ich habe mich jetzt aufgelöst in eine Fantasiewelt. Ich kann dir nicht vertrauen. Möglicherweise spielt mir das jemand vor. Die sagen nur, sie sind in den USA. In Wirklichkeit sind sie im Nebenraum. Ist ja als Möglichkeit denkbar. Solche Fakes kann es ja geben. Das wird vermieden dadurch, dass man sagt, ich lasse mich jetzt nicht auf diese neue Welt einfach ein und spaziere da durch die Gegend, sondern ich betrachte sie auch nach den Kriterien, die ich mitbringe. Und das sind zum Beispiel relativ realitätsbezogene, im Jargon heißt es dann Real Life, nicht? Im Real Life habe ich ja Kriterien dafür, wann ich etwas ernst nehme und wann ich etwas nicht ernst nehme. Und wenn ich mich ans Internet verkaufe quasi, dann kann ich mich einfach dort verlieren. Aber das ist dann sozusagen eine Fantasiewelt, eine Fantasieproduktion. Dass das eine wirkliche Welt ist, eine belastbare Welt, hängt damit zusammen, dass ich es mit der alten Welt in Beziehung setzen kann. Der Punkt, auf den ich an der Stelle kommen möchte, ist, dass es diese Rückkehr ergibt. Die neue Welt, die sich eröffnet hat und die als neue Welt, das liegt quasi im Begriff neue Welt drinnen, die als neue Welt keine Fake-Welt oder keine nur Fantasiewelt ist, wenn ich sie in eine überblickbare Relation zur alten Welt bringe, von der aus sich diese neue Welt eröffnet hat. Also an einem Beispiel nochmal aus meiner eigenen Erfahrung, in dem Fall mit Musik, damit Sie sich ein bisschen plastisch machen können. Das erste Mal, dass ich Glenn Gould gehört habe. Das erste Mal, dass ich Glenn Gould Klaviersonaten spielen gehört habe. Das ist ein ganz schönes Beispiel, glaube ich, weil bis dorthin habe ich klassische Klaviermusik gehört, wieder vergessen, war Teil des Bildungszusammenhangs, in dem man in der Lebenswelt in meinem Fall halt gewesen ist. Und dann höre ich etwas aus dem Radio, das habe ich noch nie gehört, von der Tontechnik her, von der ganzen Auffassung her, mit der modernsten Technik, messerscharf, ohne Sentimentalität, ohne, ich will das jetzt nicht genau beschreiben, hören Sie mal irgendwann Glenn Gould an. Für mich war das vielleicht, fällt es Ihnen gar nicht mehr auf, mittlerweile ist auch schon sehr viel weiter entstanden in einer ähnlichen Richtung. Aber für mich war die erste Reaktion tatsächlich, das habe ich noch nie gehört. Aber das stimmt. nicht. Ich habe es natürlich schon gehört, ich habe es anders gehört. Und das Verhältnis von alter und neuer Welt hängt eben damit zusammen, dass die bisher praktizierten Klaviervirtuosen es auf eine Art und Weise gemacht haben, die aufgrund dessen, wie der Glenn Gould spielt, in einem ganz neuen Licht erscheinen. Das ist mein Punkt mit der Erinnerung gewesen. Diese neuen Welten werfen auch etwas zurück auf das eigene Verständnis und das eigene Erfahren der alten Welten. Und das heißt, man hört an dieser Stelle sowohl die Innovation als auch die Spannung, das Vibrieren, die Provokation, die Innovation und die Provokation von dem Alten. Das sind Dinge, die Sie sozusagen berücksichtigen müssen, um ein bisschen näher zu kommen dem Heimatproblem. Und zwar warum? Indem, wie ich es gesagt habe, können Sie es vielleicht schon nachvollziehen. Heimat ist einerseits vom allgemeinen Verständnis her etwas, was man gratis mitbringt, was man hat, aber worauf man erst draufkommt, wenn man es verloren hat. Diese Idee. Das ist ein wichtiger Punkt, der für unsere Überlegungen, glaube ich, auch entscheidend sein wird. Aber ich lasse das jetzt, war ein bisschen eine Vorgeschichte, ein Vorgriff auf das, was noch weiter kommt. Ich würde aber im Moment jetzt noch nicht von Heimat reden, sondern bleiben wir beim Glenn Gould als einem Beispiel. Es gibt an der Stelle einen Zeitpunkt. Es gibt einen Zeitpunkt und der Zeitpunkt ist in dem Fall, sozusagen, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, ein Startpunkt. Zeitverlauf meines Lebens und in dem Zeitverlauf des Lebens gibt es einen Startpunkt. Der Startpunkt ist, am so und so vielten, um so und so viel Uhr habe ich das Ding gehört, hoppla, mir ist gekommen, da ist was Neues, das habe ich noch nie gehört, zu diesem Zeitpunkt. Dann geht's irgendwie weiter. Und zunächst mal eben Erstaunen, Erschließen. Und dieses Erschließen mit dem Erinnern hängt dann damit zusammen, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt sage, hoppla, was ist denn da eigentlich passiert? Da ist etwas passiert. Zu diesem Startpunkt, an dem Startpunkt ist etwas passiert, was es vorher noch nicht gegeben hat. Und daraus folgt jetzt das Folgende. Der Startpunkt ist in der Rückschau, wenn ich mir denke, was ist denn da passiert, ist der Startpunkt nicht nur einfach ein Einschnitt in der Zeit, wo ich sagen kann, so und so viel Uhr war das an diesem Tage, sondern der kriegt eine zusätzliche Wertigkeit. An der Stelle ist nicht nur etwas passiert, was mich erstaunt hat, sondern es ist eine ganze neue Welt passiert. Es hat eine neue Sicht der Dinge, ist an dieser Stelle deutlich geworden. Und diese Sicht der Dinge, die an diesem Zeitpunkt stattfindet, das ist eine Sache, wo jetzt zwei Sachen zusammenkommen, die liegen quasi aufeinander, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, die liegen aufeinander, Einschnitt in der Zeit, der neutral, naturwissenschaftlich festzustellen ist und Qualifikation, dass dieser Einschnitt für eine Person oder für eine Sozietät, zum Beispiel 9-11 könnte man auch sagen an der Stelle, es wird immer wieder mal gesagt, 9-11 hat für Amerika eine neue Epoche oder der Modern JF Kennedy oder sowas hat eine neue Epoche eingeläutet. Diese beiden Dinge gehen quasi eine Verbindung ein. Nochmal anders gesagt, dass das Neutrale, Unbetroffene, persönlich nicht Aufgeladene und das, was persönlich aufgeladen ist, nämlich als Beginn einer sozusagen neuen Welt. Letzte, was ich jetzt noch sagen möchte, um diese Argumentation abzuschließen, dann komme ich auf die nächste Seite. Da sage ich die nächste Seite, die Sie auch schon nachlesen können, die ich aber jetzt mal nur vorwegnehme, damit Sie die Pointe sehen, ist die an meinen Beispielen, Glenn Gould, auch Internet, auch Mobiltelefon, können Sie gut sehen, dass dieses Auftauchen von neuen Welten, so spannend das ist, gleichzeitig einen gewissen Verfallsfaktor hat, Das heißt, das schwächt sich ab. Ja. Es ist für die Kids heute, für sie wahrscheinlich auch schon, ist das nicht mehr so neu. Ja. Damit sind sie aufgewachsen. Sie haben diese Erfahrung nicht. Sie werden andere Erfahrungen schon gehabt haben oder haben, die dieselbe Struktur haben. Aber diese Art von neuen Welten kommen und gehen, sage ich mal. Und jetzt, und das ist sozusagen mein Punkt im Zusammenhang mit Heimat, den ich jetzt dann noch weiter ausführen werde, aber nicht heute, ist der, es gibt eine neue Welt, die ist radikal und immer spannend und immer neu, und das ist ihre Geburt. Auf die Welt kommen ist für jede Person etwas, was wie eine Bombe in die Welt einschlägt, sage ich mal. Die Welt ist anders, dadurch, dass ich dabei bin. Meine Welt, aber auch die andere Welt ist anders. Und diese Neuigkeit, die bleibt. Für sie bleibt die immer aktuell. Solange sie leben, sind sie neu in der Welt, als dieser eine Faktor. Und sie sind in eine Welt hineingeboren, die natürlich bestimmte Umgebungen hat. Und meine Idee, die ich vorschlagen möchte an der Stelle, ist, dass eine sinnvolle Betrachtung und Zugangsweise zum Thema Heimat jetzt einfach darin besteht, zu sagen, naja, ja, das, wo Sie eingeschlagen haben in der Welt, diese neue Welt, die Ihnen bleibt und die im Prinzip auch in der Welt bleibt, wenn Sie Geschichten davon erzählen, diese Einschlagstelle, in der nicht nur zu dem und dem Zeitpunkt Sie geboren sind, sondern zu dem Zeitpunkt ein Leben begonnen hat, unter dem Einfluss von dem, was da passiert ist und das sich dann entwickelt hat, und die Erinnerung daran, was da passiert ist in dieser frühen Phase, das ist eine, ich würde mal vielleicht ein bisschen sentimental, aber nicht sehr sentimentale Auffassung von dem, was Heimat ist. Also das kriegt man nicht weg. Mein Punkt, warum ich das so angehe, ist unter anderem eben der, dass ich an der Stelle noch überhaupt nichts sagen möchte und sagen kann darüber, wie wichtig das ist oder ob ich das mag oder nicht mag, aber dass das passiert, was ich Ihnen gerade erzählt habe, und dass das nicht unerheblich ist. Man kann es leugnen, man kann nichts davon wissen wollen oder sowas ähnliches, aber dass das jeder Person passiert, scheint mir relativ ohne Einwand. Ich glaube nicht, dass man da was dagegen sagen kann. Ich habe mich immer ein bisschen zunächst gewundert, aber dann habe ich es auch gut verstanden, wieso Mütter den Geburtstag der Kinder so gut immer kennen. Weil also die Kinder können den Geburtstag leichter vergessen als die Mütter. Das sind zwar alles Themen, die sich sehr direkt auch umsetzen lassen in persönliche Erfahrungen und in gesellschaftliche Erfahrungen und in Missstände natürlich, in unglaublichen Missbrauch. Aber auf das will ich mich jetzt mal nicht einlassen, sondern so wie ich das jetzt Ihnen versucht habe zu beschreiben, sind das Basics der menschlichen Lebensführung, wo sie operieren können mit Entwicklungspsychologie, mit Narration, mit gesellschaftlichen Entwicklungen, die, ich sage das jetzt hier nochmal gleich, weil ich immer ein bisschen defensiv bin, wenn ich die Beschäftigung mit Heimat verteidige, von der man sich natürlich verabschieden kann. Man braucht diese Perspektive nicht, die ich hier gesagt habe. Aber dann ist man im falschen Seminar an der Stelle. Man kann auch gegen den Missbrauch dieses Begriffes sein. Und das ist mir vollkommen bewusst. Und das ist mit einbezogen. Aber dann ist es ein Missbrauch, der daher kommt, dass man mit etwas macht, nämlich mit dieser Struktur, dass man sich beruft, zum Beispiel auf so etwas wie diese Ursprungsstelle und diesen Ursprung zu etwas macht, was nicht in dem drinsteckt, was ich gesagt habe, sondern dass man das überdehnt, nicht? Und dass man es überbewertet.
Oh,
Überlegungen gehen jetzt so weiter, dass die neuen Welten, von denen das letzte Mal die Rede war, fokussiert werden und sozusagen extra singularisiert werden durch den Blick auf die neue Welt, die sich dadurch ergibt, dass wir, wenn wir geboren sind, wie ich das letzte Mal gesagt habe, in die Welt notgedrungen und immer wie eine Bombe einschlagen. Und zwar, wohin schlagen wir ein? Wir schlagen ein in bestimmte Umstände, eindeutig bestimmte Umstände, die sind interpersonales Umfeld, soziale Rahmenbedingungen und Erbanlagen. Man kann sich endlos streiten, welche Faktoren diese drei Faktoren an der Stelle wichtig ist, aber dass diese vorauszusetzen sind, damit, also die sind vorauszusetzen für jedes auf die Welt kommen und die wirken auf die jeweilige Person, die auf die Welt kommt, in umstrittener Art und Weise. Und sie tun das, das ist ganz entscheidend wichtig, bevor die entsprechenden Personen in der Lage sind, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Das ist quasi ein umgangssprachlicher, aber auch mit höherer Bedeutung aufladbarer Ausdruck dafür, dass wir als Kinder, die wir in der Welt sind, noch nicht verfügen über die Fähigkeit, mit dieser Welt umzugehen und dass wir, um das in Zukunft zu können, jede Menge Zuwendung und Hilfe aus den Umgebungsbedingungen bekommen. Und alles, was wir da kriegen, ist ungeschuldet, sagen wir mal so. Das hat nichts, es gibt keinen Anspruch darauf, dass einem das gegeben wird. Und es wird einem gegeben und es wird einem so gegeben, dass man es einfach nimmt. Es geht gar nicht anders. Wenn ein Kind das Essen verweigert, dann wird ihm der Spinat hineingestopft, zum Beispiel. Da gibt es also Abläufe, die sind vorausliegend einer bewussten Selbstgestaltung. Und nicht nur, sie sind vorausliegend und sie sind einfach von der Kapazität der menschlichen Personen auch so gestaltet, dass es an dieser Stelle zwar einerseits Proteste, Schreien, vielleicht Unbehaglichkeit, Unbequemlichkeit gibt von Seiten der Kinder, aber auf der anderen Seite eine Selbstverständlichkeit, die überhaupt nicht zu hinterfragen ist, wo ganz einfach die Weichen gestellt werden für das, was weiter passiert. Wenn ich so rede, merken Sie vielleicht auch schon selbst, dass das eine zweideutige Geschichte ist, dass man an der Stelle auf doppelte Art und Weise reagieren kann. Ich kann mich zurückziehen auf eine neutrale Beschreibungsweise, wo ich sage, ich nenne das mal Startpaket. Ja? Jeder kriegt eine Grundausstattung, kann sehen, hören, riechen. Plus, minus, kriegt diese und diese Impulse, soziale Impulse, hat diese und diese Fähigkeiten, Erbanlagen, die er mitbringt. Und das ist mal ein Startpaket. Und mit diesem Startpaket muss man dann des Weiteren agieren. Aber in dem, was ich sage, klingt auch schon so etwas mit von der Pathetik des Heimatbegriffes, nämlich dass wenn das so zu sehen ist und wenn das ein Paket ist, mit dem Weiterentwicklung möglich ist, mit dem zu arbeiten ist, dann hat es eine ganz bestimmte Funktion und einen ganz bestimmten Status im Leben eines Menschen. Man kann Bildung sich erarbeiten, man kann Fähigkeiten sich erarbeiten, wenn man das Leben in die Hand nimmt, aber hinter bestimmte Voraussetzungen kommt man nicht mehr zurück. Wenn ich nicht, also was weiß ich, wenn ich nicht im alten Rom geboren werde, dann kann ich nicht so gut Latein, wie die damaligen Leute und ich muss mir das mühsam erlernen. Um ein bisschen ein witziges, witzloses Beispiel zu nehmen. Es wäre doch schön, vielleicht hat das manche Leute bewegt im Gymnasium, in der Mittelschule. Wäre doch schön gewesen, wenn man in Rom geboren wäre, dann hätte man keine Schwierigkeiten in der Lateinschularbeit. Die Tatsache, dass wir Englisch, Deutsch oder sonst wo aufgewachsen sind, heißt, dass wir das nie so gut können werden, wie zunächst einmal nicht so gut können und vielleicht nur am Rande, insofern stimmt das Beispiel nicht, vielleicht, also es gibt ja Leute, die sprechen noch immer fließend Latein, das sind sozusagen kleine Genies, die das so gemacht haben, die können das kompensieren, aber vieles von dem, was wir mitbekommen haben, schließt andere Sachen aus und gibt auf diese Art und Weise eine Vorgeschichte dafür, was wir in der Lage sind zu bewerkstelligen. Terminologisch würde ich so sagen, dass man von einem Start und einem Beginn reden kann und dass der Start darin besteht, dass man es auf der Zeitachse eintragen kann. Das ist das Geburtsdatum und dann geht es weiter in der Entwicklung der Zeitachse entsprechend. Das ist aber nicht dasselbe wie der Beginn des Lebens. Man sagt Beginn des Lebens, Beginnen ist etwas aufgeladener. Beginnen kann und tut in Wirklichkeit eine Erzählung. Man kann sagen, wenn ich sozusagen einen Wecker einschalte und auf Start drücke, dann läuft der Wecker 6 Stunden und in 6 Stunden klingelt er und weckt mich auf. Das ist der Start und das ist das Ende. Auf eine gewisse Art und Weise geht es beim Menschen auch so. Es gibt ein Geburtsdatum, es hat ein Sterbedatum und dazwischen liegt die Lebenszeit. Aber das ist nicht das, was das neue Leben des Menschen ausmacht, sondern das hängt damit zusammen, dass das nicht nur ein Start ist, sondern dass etwas beginnt. Und die große Frage ist jetzt natürlich, was ist dieses Etwas, was da beginnt? Die Antwort kann nicht von vornherein gegeben werden, sondern das entwickelt sich. Und die Entwicklung, hat eben, das ist der Punkt, den ich jetzt sozusagen schon mehrfach betonen wollte, diese Entwicklung hat Vorbedingungen, hat sozusagen faktische, verankerte, für Körper in der Zeit verankerte Vorbedingungen, die an dieser Stelle für die Erzählung notwendig sind. Damit was aus dir wird, brauchst du solche Voraussetzungen. Und eine vielleicht ein bisschen harmlose Übersetzung und Darstellung von dem, was Heimat ist, ist ein Motiv des Redens über Heimat, könnte man so beschreiben, dass man sagt, damit was aus mir geworden ist, dazu habe ich das gebraucht, was ich da am Anfang gekriegt habe. Das ist eine Form, wie man sich an den Heimatsbegriff annähern kann. Immer wenn ich sowas sage, fühle ich sofort das Bedürfnis, gleich auch darauf hinzuweisen, dass das nicht so sein muss, dass es ganz andere Strukturen gibt, dass es Lebensszenarien gibt, die man so beschreiben kann, dass man sagt, von zu Hause habe ich nichts mitgekriegt. Alles, was ich geworden bin, habe ich mir sozusagen selbst zu verdanken. Ich bin ausgestoßen worden, ich bin ausgewandert. Nichts von den Sachen, die ich jetzt da beschrieben habe, werde ich in die Erzählung meines Lebens mit einnehmen. Ich bin von zu Hause weg und ich will nichts mehr davon wissen. Das ist eine Möglichkeit, die es gibt, speziell um die sozusagen drohende Sentimentalisierung dieses Startpaketes aus ich verdanke, das ist die andere Richtung, nicht? Ich verdanke meinen Eltern und meiner Umgebung, verdanke ich, was ich geworden bin. Das ist die Richtung, die im Zusammenhang mit Heimat geht. Ein spezielles Spezifikum, das sich ergibt, wenn die Sache so betrachtet, ist, dass die Geschichten, die wir leben, also die jeweils persönliche Lebensgeschichte, die wir haben, ist auf eine schockierende Art und Weise asymmetrisch. Damit meine ich, dass am Anfang der Geschichte dieser Beginn steht und nicht klar ist, wo das hingeht. Am Ende der Geschichte wird man wieder eingeholt vom Zeitablauf. Irgendwann ist die Zeit abgelaufen und man stirbt. Und eine besondere Herausforderung diesbezüglich ist, dass man vor der Frage steht, jetzt bin ich so hoffnungsvoll und ausgestattet mit diversen Fähigkeiten auf die Welt gekommen und was soll ich damit? Was soll ich damit, wenn nach einer gewissen Zeit das Ganze wieder aus ist? Ist das alles vergeblich? Soll ich mich besser nicht drum kümmern? Denke ich darüber nicht nach? Wohin, an Anführungszeichen, wohin geht der Mensch? Was ist die Bedeutung, die das menschliche Leben hat?
Nach dem Sinn des Lebens.
Das ist die Frage, ja, ich will sozusagen den Sinn des Lebens, will ich an dieser Stelle genau ansprechen. Und ein kleines Bild, das ich Ihnen da gezeigt habe, nicht? Das ist eine Totenanzeige und die enthält eine Phrase, einen Terminus, der an dieser Stelle ganz interessant ist, nämlich nach kurzer, schwerer Krankheit ihrem Bruder in die ewige Heimat gefolgt. Ne? Diese Vorstellung der ewigen Heimat, die darin besteht, dass man eine Symmetrie einführen möchte. Eine Symmetrie zwischen dem Aufgebot an Sinn, an Sinnmöglichkeiten, an Lebensentfaltung, die ein Mensch hat, und dem Auslaufen dieses Angebotes, das man auffangen möchte, das man aufhalten möchte, mit der Idee, in der ewigen Heimat passt es dann wieder. Sie ist in die ewige Heimat, in ewige Ruhe, aber ewige Heimat ist auch ein solcher Ausdruck. Und in der ewigen Heimat ist das alles dann gut, was da passiert ist. Und die eine Pointe dabei ist die, dass diese, ich sag's mal ein bisschen flockig, dieses gratis Startpaket, das im menschlichen Leben verwirklicht wird, dieses gratis Startpaket, das führt auch im Tod und nach dem Tod führt das zu etwas, und zwar auf eine ähnliche Art und Weise unverdient. Man kann sich an der Stelle ein bisschen verdienen, nicht? Das ist das Problem der Religionen, die da einen Mechanismus des ich verdiene mir den Himmel, ich verdiene mir das ewige Leben eingeschaltet haben. Aber letztlich ist dieser Übertritt in eine Abrundung des Verhältnisses ist dann auch etwas, was nicht in der eigenen Verfügung steht und was also darauf hinweist, dass das Erstaunen, das darin besteht, dass man überhaupt geboren worden ist, dass das quasi beantwortet wird mit einem Erstaunen über eine Erlösung, die dann genauso in eine andere Dimension führt, wie man aus einer anderen Dimension in die Welt gekommen ist. Weil ich meine, die berüchtigte Kinderfrage, Mama, wo war ich, als ich noch nicht auf der Welt war, ist ja in Wirklichkeit genauso prägend, paradox und trotzdem interessant, als wohin werde ich denn gehen, wenn ich alles gut gemacht habe. Das sind sozusagen die zwei Schwellen, die beide so nicht verfügbar sind. Warum ich Ihnen diese Asymmetrie und erhoffte Symmetrie vor Augen führe, ist deshalb, weil dazwischen im Zusammenhang mit dem Lebensverlauf eine Hoffnung offen bleibt, die Hoffnung darauf, dass das einen Sinn hat, dass es einen Sinn des Lebens gibt, obwohl dieser Sinn des Lebens im Leben nicht ausgetüftelt werden kann. Ich meine, es gibt Leute, die haben einen Sinn des Lebens, das ist auch noch interessant, aber es ist umstritten, nicht? Das ist einfach schwierig. Und wenn das nicht ausgetüftelt werden kann im Leben, dann bleibt die Hoffnung eine Hoffnung. Dann ist die Ausrichtung auf die Zukunft der Geschichte des Lebens, von dem wir da reden, ist eine, die in eine Hoffnung hineingeht, die wir nicht verfügbar haben. Und alles das, was ich jetzt gesagt habe, war jetzt eine Vorbereitung. Vorbereitung darauf, dass ich Ihnen das ein Ernst Bloch-Zitat vorlesen möchte, um zu dokumentieren, dass das jetzt nicht nur religiöse Motive sind, sondern dass es da um eine Struktur des Heimatbegriffes geht, die auch in der blochianischen Variante eines ein bisschen, also eines, kann schon sagen, fast eschatologischen Marxismus eine Rolle spielt. Ich lese Ihnen das vor. Das ist das Ende des dreibändigen Werkes Prinzip Hoffnung vom Ernst Bloch. Die Wurzel der Geschichte, da sind wir schon mal, der Bloch wendet das jetzt nicht auf die einzelne Person an, sondern in etwa dieselbe Bewegung auf Gesellschaften, insgesamt auf die menschliche Gesellschaft, die in der Geschichte eine Entwicklung durchläuft. Das ist eben auch eine Entwicklungsgeschichte, nicht nur des persönlichen Lebens. Die Geschichte, die Wurzel der Geschichte ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Das passt gut zu dem, was ich von der Hannah Arendt vorgelesen habe. Handeln ist die Art und Weise, wie die geborenen Lebewesen mit der Welt und mit anderen Lebewesen in Kontakt gehen. Hat dieser Mensch sich erfasst, das ist jetzt das sein Leben in die Hand nehmen, und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, das ist quasi die Hoffnung, die sich da entfaltet nach dieser Geschichte, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Und was war das? Was ist das? Was?
Heimat.
Da steht Heimat. Ne? Da steht beim Bloch auch Heimat. Ne? Das wollte ich Ihnen vor Augen führen als eines der Motive. Und was ich gesagt habe über dieses asymmetrische Verhältnis, stützt das sozusagen ein bisschen. Und der Bogen, das kann man sozusagen auch sagen, das ist jetzt eine Kritik an dieser Art, die Sache zu sehen, die aber quasi eine sympathiegeleitete Kritik ist. Wenn man sich genauer anschaut, was er da sagt, es wäre zwar schön, wenn die Weltgeschichte mit einem Happy End abschließt, aber es ist irgendwo eine Filmidee. Nicht? Es ist eine narrative Idee, wir hätten gerne ein Happy End. Und dieses Happy End, und es gibt jetzt eine sonderbare gegenseitige Stützung, wenn man wie Ernst Bloch eine Wurzel der Geschichte annimmt, und das ist das, was Geschichte zur Geschichte macht. Die Idee von Ernst Bloch ist, Geschichte wird Geschichte dadurch, dass es arbeitende Menschen gibt, die geboren sind und handeln. Hannah Arendt hat Arbeit, genau auch Arbeit und Kommunikation als eine solche Wurzel der Geschichte. Wenn es diese Voraussetzung gibt, das ist das Startpaket. Das Startpaket der Menschheit ist die arbeitende Bevölkerung und die Arbeiter, die auf dem Weg sind, sich selber zu verstehen in einer demokratischen Gesellschaft. Wenn es das gibt, dann entsteht so etwas wie Heimat. Jetzt nicht ewige Heimat, sondern Menschenwerte, gerechte Umstände, gerechte Zustände für alle Menschen auf der Erde. Das stützt sich aber gegenseitig, ein bisschen wie beim Münchhausen. Es muss diese Hoffnung am Anfang angenommen werden, aber sie ist unbegründet, wenn es das Ende nicht gibt. Und da wir nicht wissen, wie das Ende ausschauen soll und ob das Ende gibt, schlägt das auch zurück auf den Anfang und auf die Frage, ob man das Ganze überhaupt so anfangen soll. Ob diese Art von Heimatlichkeit, die an der Stelle sich in sich selber schließt, ob die der richtige Weg ist. Aber das ist die Symmetrie des Startpunkts und Endpunkts. Da kann man auch sagen, das zieht eine Kurve. Am Anfang hat man das Baby, am Ende den Grabstein. Und dazwischen lebt man halt. Das ist nicht die Betrachtungsweise, die man aufladen kann mit dem Motiv der Heimatlichkeit. Nicht? Das Motiv der Heimatlichkeit schießt über das drüber. Das hat ein Plus, das kommt beim Bloch eben ziemlich gut raus, indem er sagt, allen in die Kindheit scheint. Ja, das ist eine poetische Art und Weise zu sagen, da ist doch mehr drinnen. Im menschlichen Leben ist doch mehr drinnen und mehr drinnen, als ich selber machen kann. Und was der Ernst Bloch sagt in diesem Zitat ist, wir können, das ist sozusagen die prometheische, nicht nachreligiöse, atheistische Art und Weise, die aber noch die katholische, christliche Auffassung in sich enthält, wir können, indem wir selber Hand anlegen und arbeiten, uns eine Welt schaffen, die die Asymmetrie zwischen Geburt und Tod auffängt und aufhält, indem die Heimat uns am Ende, allerdings am Ende der gelungenen Menschheitsgeschichte begegnet, dann wäre der Verlauf nicht so, dass es dann wieder, dass es sozusagen von Null dann wiederum auf Null geht, sondern das wäre eine Konzeption von Welt, die eine Transposition in einen anderen Zustand gibt, den es noch nie gegeben hat. Ich habe Ihnen jetzt was von neuen Welten und der neuen Welt gesagt. Gedanklich ist da jetzt noch nichts von Heimkehr die Rede. Heimkehr ist der Prozess, jetzt rein abstrakt gesehen, wo man im Rahmen einer Geschichte, im Rahmen einer Lebensgeschichte von irgendwohin weggegangen ist. Man hat sich weiterentwickelt aus der Anfangssituation und dreht dann um und schaut zurück oder kehrt zurück in die Ausgangsposition. Das heißt, dass man bewusst nachvollzieht, dass der Startpunkt auch ein Beginn ist. Und dass, wenn der Startpunkt ein Beginn ist, man zurück sich besinnen kann auf den Startpunkt als Beginn, um daraus auch eine Energie und sozusagen Hilfe für die weitere Geschichte der eigenen Entwicklung zu machen. Also man geht im Laufe der Zeit innerhalb der Geschichte, dreht sich zurück an den Startpunkt, wo komme ich her? Und dadurch, dass ich mich so reflexiv zurück besinne, kriege ich neue Gedanken, kriege ich neue Möglichkeiten, um weiterzugehen, um auf eine Art und Weise weiterzugehen, die mir selber adäquat ist. Das ist ein Motiv des deutschen Bildungsromans, das ist durchaus weit verbreitet, wie ich an den drei Bildern da exemplifiziert habe. Eine Person kehrt zurück und rollt nochmal den Anfang auf, zu dem sie nicht wieder zurückkommen kann, in einer bestimmten Art und Weise, weil da ist das Leben dazwischen. Man kann sich an den Ort stellen, aber man kann sich nicht in dieses Ereignis mehr hineinversetzen. Das ist das Prickelnde an diesem Heimatbegriff, dass man immer irgendetwas will, was man nie kriegen kann an der Stelle und trotzdem glaubt, es zu brauchen. Und was einen natürlich dazu auch verführen kann, zu sagen, das spare ich mir, diese Bewegung bringt nichts. Ja. Das sollen wir nicht Das sollen wir nicht verfolgen. Da geht es also um die Begriffsstruktur der Heimkehr. Das zweite aber ist das, und das ist jetzt ein Hinweis auch mehr auf Tätigkeiten, auf Projekte, die Sie entwerfen. Diese Situation, in der ein Leben verläuft und ab einem gewissen Zeitpunkt des Lebens es sich anbietet, selber zurückzugehen oder eine Heimat wieder zu gewinnen. Zum Beispiel, wenn der Feind gekommen ist und sie besiegt hat, sozusagen sie eingenommen hat. Alle diese im wirklichen Leben auftretenden Fälle von Heimat sind an dieser Stelle mögliche Beispiele für ihre Unternehmungen. Und ich habe eine Sache, die ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte, die ist unter dem Heimat-Titel drinnen. Das sind die ersten 2,5 Seiten der Autobiografie von der Barbara Kuddenhove-Kalergi. Das ist eine, finde ich, ausgesprochen passende und berührende und nüchterne Art und Weise zu beschreiben, wie sowas in der Zeit vor sich geht. Es beginnt, also es ist eine Lebensgeschichte, im ersten Kapitel fängt es bei der Kindheit an. Aber vor dem ersten Kapitel gibt es eine Beschreibung davon, dass sie nach dem Prager Frühling zurückgeht nach Prag und dorthin geht, wo sie gewohnt hat und wo sie, von wo sie weggetrieben, vertrieben worden ist. Und dabei klingen diese Motive auf, die ich jetzt schon gesagt habe. Bin ich jetzt eigentlich dort, wo ich immer sein wollte, über Jahrzehnte sein wollte, weil ich von dort vertrieben worden bin, weil ich von da herkomme, weil ich dort mein Startpaket empfangen habe? Und sie sagt, lesen Sie selbst. Also sie macht das ausgesprochen durchsichtig, in welche Konstellationen man da bei kommt. Also kurz gesagt, am Anfang wehrt sie das ab, aber das Buch selber ist dann durchaus auch so zu Ende geschrieben, dass sie dann noch einen versöhnlicheren Weg findet, sich mit dem wieder zu vertraut zu machen und auch wieder zu begegnen, was an der Stelle am Anfang gewesen ist. Das ist die eine Seite, und die andere Seite aber, das schien mir auch sehr wichtig, Ihnen das zu sagen und Sie darauf aufmerksam zu machen. Es gibt einen absolut katastrophalen Film aus 1941, heißt Heimat. Ist nicht der einzige katastrophale Film über Heimat, aber der ist wirklich absolut katastrophal. Und die große österreichische Schauspielerin Paula Wesseli, berüchtigt in dem Dialog, den sie da spricht. Der Film ist von Usitzky, heißt der, Heimkehr, 1951. Es geht um Deutsche in Polen, die sich zurück in die Heimat wünschen. Und der Film ist direkt von Goebbels in Auftrag gegeben, um nachträglich noch den Überfall Hitlers auf Polen zu rechtfertigen. Wenn Sie, es gibt es auf YouTube, ich habe den Link dorthin getan. Und es ist, wenn man über Heimat denkt, irgendwie unerlässlich, sich auch klarzumachen, was an dieser Stelle für Schindluder getrieben worden ist mit den Gedanken, von denen wir da jetzt reden. Und aus diesem Grund habe ich auch die Heimkehrer in Erinnerung gebracht. Auch das ist eine Form von Umgang mit Heimat, nicht? Die Leute, die ausgezogen sind, um neuen Lebensraum zu schaffen, neue Heimaten für Deutsche zu schaffen, kehren heim in dieser Verfassung. Da möchte ich Sie auch noch darauf aufmerksam machen, dass die Heidegger-Interpretation von Hölderlin, wenn Sie sich das anschauen, ich habe das Zitat dorthin gemacht, die Heidegger-Interpretation von Hölderlin eine wirklich gruselige, eine komplett gruselige Konnotation hat. Hölderlin, der das Faktum, dass man, wenn man zurückkehrt, niemals ganz zurückkommt an das, was da gewesen ist, so bestimmt, dass er sagt, wir müssen da warten, wir können uns freuen, wir können feiern, aber das größte Glück ist uns gespart, sagt er. Das heißt, das Glück, das wir erwarten, die ewige Heimat oder die Heimat als das Siegel für unseren Lebenssinn, der liegt noch nicht da, wenn wir heimkehren. Hölderlin, der sagt das, Heidegger arbeitet das heraus, dass in der Heimkehr diese Abschließung noch nicht geleistet ist, und dann sagt er etwas vollkommen Wahnsinniges, nämlich, dass die deutschen Soldaten, er sagt es ein bisschen verblümter und so, aber inhaltlich sagt er genau das, die deutschen Soldaten, die jetzt in Russland sterben, die kämpfen für die Heimat. Und die kämpfen dafür, dass dieses Geheimnis der Heimat offen bleibt und aufrecht bleibt. Und das sind also die Verhältnisse, die den Heimatbegriff so ausschlachten ist an dieser Stelle, glaube ich, wirklich der richtige Ausdruck, dass es dann zu dieser Art von Heimkehr kommt. Sage ich Ihnen, damit Sie auf Ideen kommen, wenn Wenn Sie das wollen, können Sie es benutzen, die Idee.
Ja? Darf ich noch einmal, weil es eh dazu passt, ganz kurz auf den Film zu sprechen kommen?
Auf welchen?
Der schwarze
Panther. Ja, gerne.
Also ich sehe jetzt drei Schwerpunkte. Ja? Wir haben die Indianer, in dem Fall die Comanchen, die Ureinwohner, deren Heimat das unbestreitbar ist. Ja. Dann haben wir eigentlich die friedfertige Farmersfamilie, ja, die offensichtlich nichts Böses im Sinn gehabt hat. Und dann haben wir diesen hassvollen, rassistischen Heimkehrer, der nur töten, also nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer, so auf die Art ist. Ja. Was ist jetzt die Reflexion auf Heimat hin? Was?
Also ich würde, wir haben genau 3 Minuten und ich würde Ihnen da mal empfehlen, das hier nochmal anzuschauen. Ich habe gerade deshalb, weil mich das beschäftigt, habe ich das die Aussiedler geschrieben. Da versuche ich das auch so ein bisschen darauf zu beziehen. Also den Film, das ist eigentlich eine Analyse des Films auf dem Hintergrund dessen, was ich im Leitfaden sonst noch gesagt habe. Also die erste Geschichte ist die, da müssen wir jetzt wirklich mehr Zeit haben. Ja. Das erste ist das, und das passt nämlich sehr gut mit dem, was der Gumbrecht sagt, Heimat für die US-Amerikanischen, also für die Emigranten, für die Migranten in Europa, ist so, dass das Zuhause nicht gut genug ist. Zu Hause verhungern sie. Deswegen fahren sie über den Atlantik, deswegen gehen sie in den Westen, deswegen wollen sie dort eine neue Heimat schaffen. Und in dieser neuen Heimat verhalten sie sich zunächst einmal so wie zu Hause. Und das sind 2 Sachen. Einerseits nämlich gläubig, familientreu, fromm, redlich, ehrlich, strukturiert und auf der anderen Seite brutal. Absolut brutal, und das war absolut brutal, weil am Rand der Zivilisation glauben sie, da ist nur die Natur. Wir müssen uns nur mit der Natur beschäftigen. Wenn wir fleißig genug sind, dann wird man dort ein schönes Land finden, das wird alles wachsen und so. Aber leider sind dort auch Menschen. Und die Menschen, die stören uns nur, die sind nicht zivilisiert. Insofern ist nicht der John Wayne der einzige Rassist, sondern das ist eine von der Basis her rassistische Einstellung schon, die durch diese Auswanderer, durch die Aussiedler, also quasi instinktiv notgedrungen mitgegeben wird. Und der Film ist unter anderem deswegen sozusagen so gut, weil er diese beiden Sachen dann gegeneinander bringt, nicht? Und die Frage stellt, wie geht man damit um?
Thank you.